BR Heimat. Habe die Ehre.
Und grüß Gott und habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Ich habe heute die Ehre und das große Vergnügen, einen der bekanntesten bayerischen Kabarettisten zu Gast haben, zu haben. Michael Altinger ist bei mir und stellt nicht nur sein neues Programm vor. Wir ratschen gemütlich über alles, was er in den letzten, immerhin schon 30 Jahren, auf die Bühne gebracht hat und was er sonst noch alles macht. Von seiner Tournee, von seinem Brettl, von seiner Musik und vielem anderen mehr. Mit Michael Altinger gibt es genug zu ratschen. Und ich befürchte, man sagt immer zu ihm, Mai, jetzt sagen's doch mal was lustig, sie sind so lustig. Es wird bestimmt ein fröhlicher Ratsch und er erzählt seine Pointen selber und wir erzählen sie ihm nicht. Ich freue mich, dass er da ist und ich freue mich sehr, wenn Sie jetzt gleich zuhören. Grüß Gott, sage ich zu Michael Altinger. Schön, dass du Zeit hast, schön, dass du bei uns im Studio bist.
Grüß dich, servus Hermine.
Wir duzen uns, weil ich glaube, du warst vor 5 oder 6 oder 7 Jahren, also in den letzten 30 Jahren Bühneerfahrung, warst du schon ein paar Mal hier bei uns bei BR Heimat. Gefühlt auf jeden Fall. Und darum haben wir ja ganz schön viele Hormonansammlungen, Testosteron von deinem Programm, Östrogen bei mir.
Das ist eine schöne Überleitung.
Und Adrenalin haben wir auch in dem Moment, wo es Rotlicht angeht. Hast du das noch, wenn du auf die Bühne gehst, diesen Adrenalinschub?
Unbedingt. Das ist ja immer so, wenn ich einen Soundcheck vor dem Auftritt mache, sage ich immer am Techniker, du musst dann leiser machen, weil ich bin dann doppelt so laut. Weil bei mir ist Adrenalin einschießt und dann gibt es einfach gar kein Halten mehr. Und dann bin ich, glaube ich, um eine Fon, also ich weiß gar nicht, wie viele Fonzahlen das dann sind, wo ich raufschieße. Und dann muss er mit runter dran, weil
manchmal du, ich gleich das Mikro weiter weg.
Habe ich den richtigen Pegel
jetzt
schon gehabt?
Jetzt, den hast du vorher schon. Wir meinen aber den Tonpegel, über den anderen
so,
Pegel reden wir noch.
Wenn ich Publikum spüre, schießt das Adrenalin ein und dann werde ich viel lauter, als ich normalerweise bin. Das ist so.
Die ganze Zeit durchgehend oder ist es am Anfang?
Das ist tatsächlich so und meine Stimme ist auch nach 2 Stunden auch ziemlich ruhebedürftig, ja.
Jetzt hast du aber auch 2 Stunden Ratsch, aber den machen wir ganz entspannt. Und heute Abend stehst du, wie lange auf der Bühne? Wie lange?
Zwei Stunden werden das sein, im Münchner Lustspielhaus.
Und ich habe mir deinen Tourneeplan angeschaut, heute Lustspielhaus, morgen Lustspielhaus und der Rest des Jahres ist auch ziemlich dicht.
Ja, genau, Gott sei Dank.
Also viel Adrenalin. Jetzt kommen wir zum wichtigen Hormon, zum Testosteron. Da denkt man immer an irgendwelche Muskelpakete oder Boxer. Aus den Filmen da mit Sylvester Stallone.
Das sind diejenigen, die Testosteron. Ja, die von außen irgendwie künstlich zuführen, sind es die Anabolika oder sonst irgendwas nehmen. Nein, ich spreche eher von dem Testosteron, das man einfach auch ganz normal zum Leben braucht. Also Testosteron ist ja zuständig, dass man überhaupt einen Antrieb hat im Leben. Und Testosteron haben übrigens auch Frauen natürlich, das vergisst man aber. Man denkt sofort eben an Muskelpakete, an Männer natürlich. Aber Testosteron ist dafür zuständig, dass du überhaupt was machen möchtest in deinem Leben. Und dann ist halt natürlich die Frage, wie alt bin ich jetzt gerade, wie ist der Testosteronspiegel, wie fit bin ich denn noch und wie brauchbar bin ich denn noch für die Gesellschaft? Das ist die Hauptfrage, die ich mir im Programm selber stelle. Und dann natürlich auch Übertrag mache auf die Gesellschaft und frage, wie viel Testosteron brauchen wir denn, wenn von außen Gefahr droht. Und was Putin und Co. gerade machen, das ist halt einfach eine Überdosierung von Testosteron. Also das Recht des Stärkeren wird immer größer. Und da ist natürlich Testosteron ordentlich mit dabei.
Wir haben ja gerade gemeinsam noch, bevor die Sendung angefangen hat, die Nachrichten gehört. Du musst ja in deinen Programmen auch immer, und im Moment tut sich viel, auf aktuelle Ereignisse eingehen. Ja. Du hast ja nicht ein fixes Programm und das ziehst du 2 Jahre durch, sondern als Satiriker und Kabarettist muss man immer auf Aktuelles eingehen.
Ja, genau, ist richtig. Und die Frage, die mich schon umtreibt, ist, wer soll uns denn verteidigen, wenn es ernst wird? Ja, also das ist eine sehr ernsthafte Frage und das ist mir gar nicht so leicht gefallen, da nochmal Überhöhung zu finden, damit es auch unterhaltsam ist für die Leute, dass man nur drüber lachen kann über das Ganze. Aber das ist auch die Aufgabe des Kabaretts, in eine schwere Situation auch eine Leichtigkeit reinzubringen und Fragen zu stellen, die ganz berechtigt sind und die Leute vielleicht auch für sich selber weiterbringen.
Bei dir ist es ja auch immer Augenzwinkern und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Und Satire darf ja angeblich alles oder sehr vieles auf jeden Fall oder soll alles dürfen. Aber es ist etwas, was du spielerisch, was auch manchmal die Erleichterung bringt, wenn man im Programm lacht über was, was dann eigentlich betroffen macht.
Genau. Also muss die Leute schon auch da abholen, was sie gerade beschäftigt, weil sonst kriegst du das ja nicht, die Leute. Aber du musst ihnen schon, du darfst ihnen nicht sagen, oh, wir werden alle sterben, die Welt geht unter. Du musst sie unbedingt mit einem guten Gefühl entlassen aus dem Ganzen. Und ich glaube, das kann ich schon versprechen, das kriegen wir hin.
Und hinterlässt das beim Künstler dann auch das gute Gefühl?
Ja, es tut mir selber tatsächlich auch gut, aber ich gebe zu, wenn ich dann hinterher Zeitung aufschlage oder mal im Internet schaue, was gerade wieder so über den Ticker läuft oder so, dann kann es mich momentan auch wieder richtig runterhauen.
Aber dieses Adrenalin und Testosteron, von dem wir gerade sprechen, dieser Antrieb, diese Antriebslosigkeit, die Unterschiede gerade, die sind ja ganz nah an deinem Programm, weil du da auch sagst, das Wichtige an dem Programm oder was sich scheinbar dem Ende zuneigt, das sind Ressourcen wie Öl, Gas, Demokratie, Toleranz und das alles siedelst du um das Hormon Testosteron an.
Genau, richtig. Also ich habe sogar das Testosteron mit auf der Bühne und ich verspreche den Leuten, dass ich es auch trinken werde und ich werde es trinken, so viel kann ich verraten und ich werde mich dann in den Mann verwandeln, der schon immer in mir steckte und die Verwandlung wird stattfinden.
Habe die Ehre, Michael Altinger. Du bist immer ganz entspannt, wenn du bei uns bist, weil du selber früher in der Blasmusik dabei warst.
Ja,
Volksmusik liegt dir schon am Herzen.
Mag ich sehr, ja. Ich war ein paar Jahre in der Wasserburger Stadtkapelle mit dabei. Also im Jugendblasorchester habe ich Querflöte gespielt mit 10 Mädels. Bei der Orchesterprobe war immer sehr, sehr lustig, weil mit 10 Mädels in einer Reihe saß. Mein Bruder war noch mit dabei. Und dann haben wir halt in erster Linie Gaudi gemacht mit den Mädels, haben halt da rumgefankelt die ganze Zeit. Es ging so weit, dass wir vom Vorstand rausgeschmissen worden sind. Der hat gesagt, ihr seid ja bloß noch Blädler da hören. Wir wollten ja gar keine Musik machen und hat uns dann rausgeschmissen. Das war meine letzte Orchesterprobe. Und dann habe ich beschlossen, da mache ich bloß noch rumfankeln.
Hoffentlich hört das der ehemalige Orchesterleiter.
Er lebt nicht mehr.
Aber schade, Querflöte, wenn man es kann, ist ein gutes Instrument. Also bei uns daheim gab es bloß Blockflöte, es war Blödflocke. Okay. Mhm. Und dann hat unser Vater immer kommentarlos die Räumlichkeiten verlassen, wenn wir Unterricht hatten. Aha. Es ist am Anfang, glaube ich, auch bei Querflöte hört sich es nicht so schön nicht an.
Aber mein Papa hat es immer gern angehört, weil einfach bei uns im Haus auch gern Musik gemacht worden ist. Und also ist auch jetzt bei mir im Haus. Ich habe Gitarren daheim rumstehen, wenn man Klavier daheim stehen und Schlagzeug war vor kurzem auch noch da. Also Musik muss im Haus sein und es darf auch mal schräg klingen. Also da bleibt man schon im Raum und gibt dem Musizierenden die Chance, es besser zu machen.
Das hast du alle Eltern und Großeltern bitte gut zugehört.
Ja.
Aber das ist natürlich auch schön, wenn man in einem Haushalt aufwächst, wo Musik präsent ist und das auch weitergeben kann. Ja. Habt ihr so richtig Hausmusik daheim gemacht, so mit Heiligabend, mit
also
Singen und Spielen?
Wir haben auf alle Fälle Querflöte gespielt immer an Heiligabend. Das mache ich jetzt auch. Das letzte Weihnachten habe ich nicht Querflöte gespielt. Nur auf der Bühne dann habe ich ein bisschen Weihnachtslieder gespielt, aber daheim tatsächlich nicht. Aber die Jahre davor tatsächlich im Stille Nacht so unter dem Tannenbaum mit Querflöte, das hat schon was.
Ich finde es immer so interessant bei Sportarten, wie kommt man zur bestimmten Sportart? Wann merkt man, ich bin eigentlich eher Leichtathletik, ich bin Fußballer, ich bin eher Schwimmen. Und beim Instrument ist es vergleichbar. Querflöte, weil du sagst, das waren so ein Haufen Madel, ist eher ungewöhnlich. Gitarre, das hat natürlich alle Mädels dann auch begeistert. Aber wann sagt man, das ist Schlagzeug, das ist Posaune, das ist Querflöte? Wie bist du auf Querflöte? Wie seid denn dein Bruder und du auf Querflöte gekommen?
Das kann ich dann nimmer sagen. Ich konnte nur sagen, dass ich dann nach einem Jahr gemerkt habe, dass Trompeten schlauer gewesen war, weil die Trompeter waren für die Querflötenspielerin weitaus interessanter wie ein Bub, der auch Querflöte spielt. Ja, also das, und dann bin ich ja irgendwann mal umgesattelt auf Gitarre, weil da habe ich gemerkt, also da muss ich jetzt wirklich die Reißleine ziehen, weil sonst mache ich gar keinen Stich.
Also das Testosteron hat schon damals.
Ja, aber natürlich. Ja.
Aber das ist auch das Nette, wenn man auf dem Land aufwächst oder wenn man gemeinsam Musik macht und Sport macht, ein bisschen rumblädeln, ein bisschen rumspielen.
Sowieso, muss sein, ja klar.
Wie viel Musik ist in deinem Leben? Du hast ja selber oft Musikprogramme oder viel Musik auf der Bühne.
Es ist immer Musik mit dabei auf der Bühne und ich habe sogar einen Musiker mit dabei, einen Profi-Gitarristen, einen Andy Rother. Und das ist etwas, was mir selber, also auch nochmal, wie soll ich sagen, es wertet das ganze Ding nochmal auf, wenn da einer hockt, der das auch richtig gut kann. Und ich streng mich dann auch viel mehr an beim Singen und deshalb klingt das dann auch wahnsinnig gut.
Der Andi Rother ist aber auch wie du aus Wasserburg, ja, und genau wie du gelernter Sozialpädagoge.
Genau, du hast das super recherchiert.
Na, du hast eine gute Website.
Ja, Wahnsinn. Ja. Aber deswegen sind wir nicht zusammengekommen. Das war einfach, dass ich meinen Sohn zum Schlagzeugunterricht geschickt habe, bei ihm in der Musikschule in Wasserburg. Und da ist er gerade in der Tür gestanden und hat gesagt, du magst nicht einmal eine Zehnerkarten bei mir nehmen, ein bisschen Unterricht wieder. Und das habe ich dann genommen und da sind wir halt dann wieder zusammengewachsen. Und irgendwann hat meine Frau zu ihm gesagt, du magst nicht mit mir hier auf Tour gehen. Und jetzt sind wir seit... Ja, kurz nach Corona haben wir miteinander angefangen dann. Ja.
Dann hat sich doch der Musikunterricht von deinem Bub was Schönes ergeben. Spielt der Bub noch Schlagzeug?
Nein, leider nicht.
Weil du ihm den Lehrer weggenommen hast.
Nein, den Schlagzeuglehrer, den gab es schon noch. Ja.
Musik ist etwas Beruhigendes und Belebendes. Da sind wir wieder beim Thema Testosteron. Jetzt spielen wir ein Landler und dann ratschen wir weiter. Michael Altinger, Kabarettist, Musiker, Sozialpädagoge, Autor, Podcaster. Was steht noch auf deiner Visitenkarte?
Das ist eh schon viel zu viel, was du da aufzählst.
Bevor wir nochmal zu deinem Programm kommen, Michael Altinger. Du hast ja gerade, wir haben gerade darüber geredet, dass du eine sozialpädagogische Ausbildung hast, dass du die Querflöte gegen eine Gitarre ausgetauscht hast. Genau. Und so fängt es in der Jugend oft an. Und irgendwann mal weiß man, welches Instrument spiele ich, welchen Beruf möchte ich einschlagen oder welche Rolle habe ich so in der Gesellschaft. Es gibt ja auch in der Klasse, das finde ich immer einen guten Spiegel, der, wie man sich verhält. Es gibt den Klassenclown, es gibt den Streber, es gibt den Grantler, es gibt alles. Es ist eigentlich schon das Theaterstück an und für sich und das prägt einen doch in der Kindheit sehr. Wo war dir klar, welchen Weg du gehen würdest? Hast du dann auch schon mal Stücke gemacht oder so?
Also wo du gerade beim Klassenclown bist, ich wollte immer der Klassenclown sein und habe aber, glaube ich, eher genervt meine Klassenkameraden.
Weil nicht lustig war.
Weil es teilweise auch nicht so lustig war, wie ich gemeint habe. Und ich habe auch die Lehrer genervt. Also eine Lehrerin habe ich gehabt, die Kunsterziehungslehrerin, die Huber Marianne, mit der ich heute noch befreundet bin. Die hat mir immer die letzten 10 Minuten vom Unterricht gegeben, weil sie gesagt hat, als Altinger, du quatschst die ganze Zeit dazwischen, jetzt holst du einmal der Mai, du kriegst die letzten 10 Minuten, aber jetzt bist du Start. Und dann habe ich die letzten 10 Minuten gehabt und da habe ich halt dann immer tatsächlich was vorbereitet dann gehabt und das waren halt irgendwie Otto Walkes oder Gerhard Polt-Nummern oder auch teilweise selber ausdenkte Sachen mit dabei gewesen. Das hat funktioniert oder nicht funktioniert, aber die anderen haben zugehört, weil sie froh waren, dass kein Unterricht stattfindet. Ja.
Aber das war eine tolle Idee von der Kunstlern zu sagen, werden Unterricht halt die Klappe und du kriegst dann 10 Minuten und dann hast du nicht einfach bloß so daherquatscht. Ja. Sondern
sie behauptet heute noch, dass das mein Start in die Karriere war. Ja.
Da wird es recht haben.
Aber wahrscheinlich ist es so. Ja.
Frau Huber war das.
Frau Huber, ja.
Kompliment, Herr Huber. Haben es gut gemacht. Er ist ein bekannter Kabarettist geworden.
Ja, genau.
Und dann hast du nicht einfach bloß daher babbeln dürfen, sondern dir richtig was überlegen. Wer hat dich denn damals geprägt?
Ja, also habe ich schon Otto. Gesagt. Also das war einfach die Generation Otto Walkes. Und wer in Bayern aufgewachsen ist, natürlich Gerhard Polt. Und da war es halt als Kind immer so, dass die Erwachsenen sich das angehört haben und gelacht haben. Und ich habe lange nicht kapiert, warum und wieso. Aber es schien zu funktionieren. Und dann lernt man halt die Nummern halt auch auswendig und spielt es dann auf diversen Familienfesten zu Geburtstagen. Hat mit Onkel Rainer auf den Tisch aufgestellt und dann habe ich halt dann eine Nummer vom Polt gespielt oder so. Und dann hat es da auch funktioniert und nach bin ich dahinter gestiegen, warum die Leute lachen. Und dann habe ich angefangen, versucht, also in die Richtung auch selber was zum Schreiben und zu lernen und darzubieten.
Da war schon viel Testosteron in dir drin, dieser Antrieb, dass man gesagt hat, der Onkel Rainer stellt dir auf den Tisch, das trauen sich ja wenig Kinder eigentlich.
Ja, aber ich habe mich da so geehrt gefühlt und ich habe mir 20 Mark zugesteckt. Also ich habe damals schon eine Gage bekommen und da überwindet man auch diverse Ängste dann.
Was hast du von der Gage gekauft? Mickey Maus Heftal.
Das weiß ich nicht mehr, aber mit Sicherheit ein Schmarrn.
Heute auch noch wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja, da wird man nicht gescheit. Ja.
Das waren aber nur so Familienfeste, kann mich auch noch erinnern, wo ganz viele Leute beieinander gesessen sind.
Ja.
Das ist Gott sei Dank auf dem Land noch häufiger der Fall, dass einfach die Familien groß sind und dass da ein Haufen fröhlicher Schmarrn entsteht.
Ja. An Allerheiligen kommt man noch so zusammen und hat eine riesen Gaudi, aber nicht mehr so oft wie früher. Ja, das vermisse ich schon ein bisschen, gebe ich zu. Ja, dass dann das Witzverzählen losgeht oder dass man aus der Vergangenheit alte Geschichten wieder, die man schon 100-mal gehört hat, wieder aufverholt, aber immer wieder gern hört auch. Ja, das vermisse ich schon.
Das ist aber was Vertrautes, wenn man weiß, jetzt erzählt der Onkel Rainer wieder den alten Witz, wo es dann alle lachen.
Jetzt kommt das wieder. Ja,
wenn dann die Onkels und Tanten nicht mehr sind, sagt man dann, weißt du, wo Tante Anne immer erzählt hat, das.
Ja, genau. Genau.
Und so geht es immer weiter. Aus, ja, und so nerven wir dann unsere Kinder und Enkel.
Ja, also ich hoffe schon, weil die Familien sind halt bei Weitem nicht mehr so groß. Also so viele Kinder. Meine Mutter hat, glaube ich, hat 3 Geschwister, mein Vater 4 Geschwister. Ja, ich habe einen Bruder, ich habe 2 Kinder und mein Bruder hat keine Kinder. Meine Schwägerinnen haben alle keine Kinder. Also es dünnt sich aus.
Mhm. Und so wie wir aufgewachsen sind, das sind halt ein Haufen Cousins und Cousinen gewesen.
Ja, genau.
Mit denen hast du dich vertragen müssen.
Ja, da war was los in der Hütte, wenn irgendwie wieder ein großes Familienfest war oder irgendein Feiertag. Ja, genau.
Und da warst aber du immer der Einzige, der sich so ein bisschen produzieren durfte?
Tatsächlich. War immer ich. Ja. Und Gott sei Dank gab es dann irgendwann Leute, die gesagt haben, dass es auch kann, dass das auch funktioniert. Also ich habe schon auch immer wieder, also gerade von Klassenkameraden, die haben mich dann schon immer weggeschubst und gesagt, jetzt alte Dinge hauen wir ab mit dem Schmarrn. Aber das sind auch Klassenkameraden, die jetzt zu mir in Vorstellung kommen und sagen, wir haben es immer schon gesagt.
Genau. Die haben ja konstruktive Kritik geübt und haben gesagt,
da habe ich mich wieder mehr angestrengt. Mhm. Ja, freilich, klar. Also mit so einem billigen Witz kann ich hier nicht landen, da muss ich mir was Besseres ausdenken. Ja, freilich, ja, da kommt man voran.
Aber da lernt man auch am meisten dabei. Genau, ja. War dir dann schon klar, das muss man ja auch mögen, dass es dich auf die Bühne zieht,
das war
dass
immer
du
mein,
Publikum möchtest?
Das war immer mein tiefster Wunsch, das zu machen. Und es hat mich immer fasziniert, wenn jemand ein Publikum über 2 Stunden oder was, Nolling oder was, auf Spannung halten kann, dass die Leute wirklich so lange zuhören müssen, weil es einfach gut ist, was der da vorne macht. Da habe ich schon einfach immer diesen Anreiz gehabt, das auch erreichen zu können für mich, ja.
Bist du dann jung auch in Kabarettprogramme gegangen oder zu Bühnenprogrammen? Was war da in Wasserburg los? Hat es da so ein Kabarettprogramm?
Da ist tatsächlich auch immer was veranstaltet worden. Also ich habe ganz früh schon Ottfried Fischer gesehen oder Lisa Fitz habe ich gesehen oder ein Hube oder so. Die sind schon auch nach Wasserburg gekommen und gespielt. Und wenn die da waren, die Kabarettisten, ist der Papa mit mir gegangen. Ja, war schon wichtig und aufregende Termine waren das auch. Ja.
Aber wenn du sagst, so seit 30 Jahren bist du auf der Bühne, da warst Anfang 20, das war aber auch genau die Zeit, wo man sein Berufsleben beginnt. Wann hast du dich entschieden, dass Sozialpädagogik dann nicht mehr dein Hauptberuf ist, sondern dass du einfach Kabarettist und Satiriker wirst?
Also das war eigentlich der Tag, an dem ich mein Diplom bekommen habe. An dem Tag habe ich beschlossen, dass ich nicht Sozialpädagoge werde und dass ich das als Kabarettist probiere. Ja. Also ich habe zu der Zeit studienbegleitend gearbeitet im Jugendwohnheim in Landshut. Und ich habe einen sehr guten Chef gehabt, der ist heute noch ein Freund von mir, der Ulf. Und der hat halt gesagt, du, jetzt probierst du es einmal mit dem Kabarett und wenn es nicht läuft, dann schaust du halt bei mir wieder vorbei. Also das war dann schon ein Start, also wir sagen eine Aufforderung, die es mir leicht gemacht hat, das einmal zu probieren.
Man weiß, ja, es erfordert ja auch Mut zu sagen, gut, dann lebe ich jetzt von meiner Kunst.
Ja, genau. Du, ich muss dir ganz erzählen, also das habe ich auch schon oft verzeiht und zwar zu dem Zeitpunkt war meine Freundin schwanger, ich habe raus müssen aus der Wohnung und habe gerade meinen Job gekündigt und habe gesagt, so, jetzt bin ich Künstler und jetzt werden wir alle miteinander gut davon leben, weil ich bin ja gut. Also das war so ein sehr naiv und in ein großes Gottvertrauen bin ich da reingesprungen in das Ganze und ich habe dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch wirklich viel Glück gehabt, muss ich sagen. Also ich habe Wettbewerbe gewonnen und dann haben mich auch wichtige Leute auf der Bühne gesehen und mich dann auf die richtigen Gleise gestellt, dass die Fahrt in die richtige Richtung weitergeht. Ja.
Also Glück gehört dazu, aber auch dazu. Der Druck, dass man gut sein muss.
Unbedingt. Ja. Also ich weiß auch noch, wie ich extra ein Kabarett-Weihnachtsprogramm geschrieben habe, in der Wohnung drin, die war nicht beheizbar, die Freundin schwanger, aber das habe ich nur schon, weil ich gewusst habe, ich brauche jetzt Auftritte, ich muss schauen, dass ich ein Geld sauber bringe und aus dem Druck heraus halt dann was entwickelt und aus dem Druck heraus auch in die Kreativität gekommen. Ja. Also muss man schon sagen, als man dann die Ernsthaftigkeit des Lebens gespürt hat, hat man gemerkt, okay, du willst es jetzt, dann mach es aber jetzt auch wirklich gescheit und häng die richtig rein. Und dann braucht es aber auch wieder Glück, damit du da Auftritte kriegst und dass auch Leute kommen, die sich das dann anschauen wollen. Ja.
Also es gehört Glück dazu und Können.
Ja.
Und auch der Druck zu sagen, ich muss immer gut sein. Ist dir das dann geblieben?
Der Druck ist immer wieder auch da und ich gebe zu, dass ich dann auch hin und wieder mal falsche Entscheidungen getroffen habe, dass ich also ganz wichtige Wettbewerbe, fällt mir sofort ein, ich habe in Bonn im Pantheon Theater, da gibt es einen Prix Pantheon, das ist einer der wichtigsten Preise in Deutschland innerhalb der Kabarett- und Comedy-Szene und da bin ich völlig unvorbereitet hingegangen, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist eh super, was ich mache und habe da wirklich jetzt nicht, also da darfst du eine Viertelstunde spielen und da habe ich einfach die falschen Nummern ausgewählt, weil ich mir gedacht habe, es ist eh alles gut, was ich mache. Da hätte ich von mir vorher ein bisschen Beratung holen sollen, was wo ich für den Anlass am besten passt. Und dann habe ich schon nach 10 Sekunden auf der Bühne gemerkt, wie sich das ganze Publikum, also es sind 400 Leute, die da hocken, es ist nur Fachpublikum, das vor dir sitzt, wie sie alle zurücklehnen und sich alle denken, der Nächste bitte. Und dann kriegst du dann hinten so um die Mundwinkel kriegst du so Sprechkäse, nennt man das im Fachjargon. Also ich beschreibe es nicht eher. Du kriegst ein Papazmei auf Bayerisch gesagt und die Knie fangen zum Zittern an und du denkst, scheiße. Und dann wird eine Viertelstunde zu einem Jahr, zu einem gefühlten Jahr. Also da, und da habe ich mir dann wirklich, wie soll ich sagen, ein bisschen einen schlechten Stempel abgeholt. Ja, das war schon so, da sitzen halt viele Veranstalter, Agenturen drin und die sagen halt dann, ach,
der Alter, nicht.
Ah ja, der, ah, das
der war
der.
Ja, ah, ja damals.
Das war ja der. Also da habe ich 2, 3 so Sachen gemacht und die mich dann aber doch immer wieder dazu gebracht haben, die Sache wieder ernster zu nehmen und vielleicht mir auch meine Kritiker zu suchen und auch die richtigen Berater, die mir sagen, also das passt jetzt da nicht oder sowas. Also ich habe da viel dazu gelernt, ja.
Ja, das ist ja so, wie du es gerade von deiner Schulzeit erzählt hast, einfach bloß ein bisschen rumkaspern.
Nein,
Humor, wie wir beide wissen, ist eine sehr ernste Sache.
Das ist schon einfach auch ein Job, ja, ist so.
Und man ist ja nicht immer gleich gut drauf. Wer sind denn deine besten Kritiker? Deine Frau auf jeden Fall?
In jedem Fall meine Frau, dann meine Regisseurin, die Gabi Rothmüller, und dann mein Co-Autor, der Thomas Lienlücke. Und dann auch mein Mitbestreiter, der Alexander Liegel, mit dem ich meinen Podcast mache. Und natürlich mein Musiker, der Andy. Mhm. Und das ist so die Rumpftruppe. Die kennen mich schon lang in- und auswendig. Die wissen, was mir steht und was mir nicht steht. Und denen vertraue ich sehr.
Aber was du jetzt gerade erzählst, bringt natürlich mehr als zu deinen Anfängen, wo man allein in seinem Dichterstübchen sitzt und denkt, ich glaube, ich bin lustig, aber ich weiß es noch nicht, oder?
Ja. Ja, aber ich sage eben, du musst halt dann rausgehen, du musst das probieren. Ich war gestern hier im BR wieder mit einem 25-jährigen Volontär unterhalten, der auch überlegt hat, ob er in die Richtung geht. Und habe ich gesagt, geh sofort auf die Bühne. Es gibt also Open Mic, also offenes Mikrofon, gibt es ja in München inzwischen halt auch. Also bei Mittermeier mit dem Lucky Punch, da kann man sich ausprobieren. Einfach einmal schauen, weil da machst du halt einmal 10 Minuten, dann weißt du, ob du das kannst oder nicht. Aber unbedingt nach vorn gehen, unbedingt sich was trauen und an sich selber dabei bei Arbeiten, und ich kann sagen, wenn es weitergeht, das ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann.
Hat dich damals jemand so begleitet oder inspiriert, der gesagt hat, geh auf die Bühne, mach's? Oder war das dein Selbstbewusstsein, dein Testosteron?
Es war schon der Drang, aber mir fällt da spontan ein vom Studium. Da habe ich einen Referenten gehabt, den Rainer Gewiese, bei der hat ein Fach unterrichtet, das hieß Kommunikation durch Tanz und Bewegung. Und,
das hätte ich jetzt gern mit dir gesehen.
Und das war
was hast du dann getanzt?
Ja genau, da musste man seine Gefühle tanzen und das war viel Körperarbeit dabei, da war viel Tai Chi und Yoga und so Sachen dabei. Also, hat zu einem Sozialpädagogikstudium gepasst und dem bin ich halt schon aufgefallen, dass da ein gewisser Drang da ist und der hat mich ein bisschen gecoacht dann die ersten Zeiten und mich dann auch ein bisschen begleitet und mich auch bestärkt in meiner Anfangszeit, dass ich das machen soll. Ja, genau.
Das macht dann aber dann, glaube ich, rückwirkend, weil dir das jetzt so präsent ist, zum Beispiel mit diesem Bonner Preis, dann schon demütig seiner Kunst gegenüber, dass es nicht einfach bloß ein bisschen gekasperl ist, sondern...
Ich habe großen Respekt davor und ich sage mir auch immer, wenn ich jetzt einen Newcomer sehe, der mir zunächst nicht gefällt, da sage ich mir immer, nicht gleich verurteilen, ein Jahr später nochmal anschauen und dann vielleicht 2 Jahre später nochmal anschauen und dem auch die Chance geben, dass er sich entwickelt hat. Weil das passiert so oft, dass dann jemand einen Stempel kriegt und der bleibt ihm dann für seine ganze Karriere. Das habe ich jetzt einmal als Betrachter für mich gelernt, dass ich sage, nein, man muss eben eine zweite und eine dritte Chance geben, solange der dabei bleibt und an sich selber glaubt, glaube ich auch, dass er an sich arbeitet und vielleicht ist er dann irgendwann mal an dem Punkt, wo ich sage, oh, jetzt packt er mich aber.
Aber schau, dann ist doch dein Misserfolg vielleicht was Gutes im Leben gewesen, dass du anderen jungen Künstlern ein bisschen weiterhelfen kannst und sagen kannst, Moment, pass mal auf den auf, wir lehnen uns jetzt nicht zurück. Ja, der hat vielleicht gerade einen Bapp in den Mundwinkel und ist nervös, der schaut in einem Jahr, hört sich das, oder die Künstlerin, ja, also es sind ja auch viele, viele tolle Kabarettistinnen auf der Bühne, dass die nochmal einfach eine Chance bekommen.
Misserfolg ist ganz, ganz wichtig, um weiterzukommen.
Weil es früh zum Ratschen gibt mit Michael Altinger und habe auch gelacht, wie wir so aufgewachsen sind. Wahnsinn, was man so alles erlebt hat oder wie man die Welt so gesehen hat. Das war eigentlich ein immerwährendes Theaterstück, wenn man die Verwandten beobachtet hat.
Oder sie auch nachgespielt hat, dann auch, um die anderen Verwandten zu amüsieren damit, ja, natürlich.
Wie Tante Elfriede den Kuchen isst, wenn die Zunge mal rausstreckt.
Oder die Oma, ja, oder wie die Oma da oben über die Treppen geht und wie es Angst hat, weil das eine Gittertreppen ist. Ja, mein Gott, ja.
Die Omas prägen Männer.
Ja, aber natürlich, natürlich.
Das habe ich jetzt schon oft mitgekriegt bei Gästen, dass sie so liebevoll von ihrer Oma sprechen. Die hat am besten gekocht, die war am lustigsten.
Ja, also ich habe einen Spruch von meiner Oma habe ich immer noch im Kopf drin, wie wir gerade beim Thema sind. Die hat halt natürlich auf uns Buben immer aufgepasst. Und so, meine Oma war aus dem Sudetenland. Und das ein geflügeltes Wort ist, Boom, holper Zähne ist es. Also das war wahnsinnig spät. Wir schlafen und es ist schon holper Zähne. Und das ist, hat sich eingebrannt ins familiäre Gedächtnis. Das ist immer so, wenn man die Uhrzeit ansagt bei uns in der Familie, sagt man immer holper Zähne, egal wie spät das ist.
Wann fängt denn deine Veranstaltung heute im Lustspielhaus aus?
Um 8 Uhr.
Da bist du dann um halber 10 Uhr aber noch nicht fertig.
Da ist gerade Pause wahrscheinlich. Ja.
Ah, das wäre schön, wenn die Oma dann noch von oben einflüstern würde.
Ja, du musst jetzt endlich schlafen, es ist schon halber 10 Uhr.
Da warst du aber schon erwachsen, oder?
Was denn, wie sie es gesagt hat? Ja. Nein, da waren wir kleine Buben. Aber das ist bis jetzt geblieben.
Dass das spät ist, dass nach halber 10 Uhr nicht mehr
auf ist. Also, da waren wir kleine Buben und das war damals für uns schon nicht wirklich spät, halbe 10 Uhr. Aber die Oma wollte Ruhe haben und deshalb hätte ich endlich schlafen sollen.
Habt ihr dann viel Radio gehört oder schon ferngesehen? Du bist der Jahrgang 1970, da durfte man doch schon alles anschauen.
Also Radio auf alle Fälle, das Telefonwunschkonzert auf Bayern 1 mit Elmar Gunsch, Ruth Kappelsberger und Peter Rubin. Wahnsinn, die Namen hat man alle noch im Kopf, gell? Das ist der Hammer. Also das war das, wo man halt angerufen hat und sich dann was gewünscht hat. Und dann ist man mit dem Kassettenrekorder daheim geguckt und hat halt dann die Lieder aufgenommen.
Das war bei dir auch noch?
Ja, ja. Oder dann natürlich Schlager der Woche, da hat man natürlich
mit Thomas Brennicke.
Ja, oder Thomas Gottschalk oder so. Und und dann halt ist halt losgegangen, dass man irgendwann mal den ersten Derrick anschauen hat dürfen, den ersten Tatort anschauen dürfen. Und dann wurde man, und dann hat man geheiratet und hat selber Kinder gekriegt.
Und dann war das Leben rum.
Da war das Leben eigentlich schon fast wieder vorbei.
Das war jetzt die Biografie, die Kurzbiografie Michael Altinger.
Danke, das war's. Wir wünschen noch einen schönen Tag.
Nein, wir haben noch eine gute Stunde. Ja. Aber das war so harmlos, gell, mit dem Kassettenrekorder. Also jetzt bin ich 10 Jahre älter, das war zu meiner Zeit schon so. Und dann ist immer jemand zu dir reingekommen. Oder Kassette war zu Ende.
Oder sowas, ja. Du hast einen Salat, einen Bandsalat drin gehabt oder sowas. Da hat man viele Leiden gehabt, die heute keiner mehr kennt.
Keiner weiß mehr, warum man einen Bleistift in eine Kassette reinstecken muss.
Wo es eine Kassette ist, weiß auch keiner mehr. Ja.
Hast du deine aufgehoben?
Nein, leider nicht.
Schade, gell?
Leider nicht, nein. Aber ich hätte auch gar kein Abspielgerät mehr. Ja, gar nicht mehr da. Wieso, wo man auch für die erste Freundin und sowas seine Lieblingssongs dann aufnimmt auf Kassette und sowas. Da muss ich mal schauen, vielleicht gibt es da irgendwo eine Kiste, wo das noch drin flaggt.
Ja. Vielleicht hat es ja die erste Freundin noch, falls sie zufällig zuhört.
Ja.
Weißt du ein
Sabine,
Lied?
Wenn du die Kassette noch hast, bitte melde dich bei der Heimat und bei mir. Ja.
Da bin ich jetzt einmal gespannt. Was waren das für Schirme, die damals, das ganz romantisch, Cat also, Stevens oder...
Ich weiß noch, dass damals Pretty Woman gerade im Kino war und da hat man einfach den Soundtrack hat man ständig rauf und runter gehört. Da waren zwei, drei Lieder dabei. She's Like the Wind. Und ich habe meiner ersten Freundin Weiß der Herz hast wieder Bergwerk vorgesungen.
Von Reinhard Fendrich.
Um Gottes Willen. Ja, das ist ja ein Lied, das mittlerweile in Bayern fast bei jeder Hochzeit gesungen wird oder so. Ja, das habe ich damals beim Spazierengehen der Sabine vorgesungen. Und ich weiß nicht, wie sie sich dabei gefühlt hat. Also wahrscheinlich ist ihr eiskalt am Buckel runtergelaufen.
Aber nicht verfreit wahrscheinlich.
Das glaube ich nicht, ja.
Weißt du noch deine erste selbstgekaufte Schallplatte?
Ja, und zwar war das von Alan Parsons Project, Vulture Culture ist die Schallplatte. Ja. Da waren so Hits, okay, Let's Talk About Me oder sowas. Sagt er das was?
Nein, ich habe auch, mein erster war ganz was anderes, also ich bin ein bisschen älter. Ja. Aber die Schallplattenspieler waren doch toll. Da hat es noch die für die Singles gegeben mit dem Einsatz.
Da bist du einfach älter wie ich. Ich habe schon einen moderneren gehabt.
Wie wir gerade festgestellt haben, Michael Altinger war natürlich technisch schon viel weiter voraus als ich. Der hat schon ganz anderen Plattenspieler gehabt.
Da war schon eine Stereoanlage mit dran am Plattenspieler bei mir.
Und drum bist du jetzt auch so modern und hast schon Podcasts. So. Übrigens, unseren Ratsch können Sie natürlich heute Nachmittag dann als Podcast auch nochmal anhören.
Sehr gut.
So, jetzt siehst du es.
Ja, genau. Nein, ich habe einen Podcast tatsächlich seit 2 Jahren. Den mache ich zusammen mit meinem Kollegen und Freund Alexander Liegel. Der heißt Rampensäue frisch geschlachtet. Und da erzählen wir unsere schlimmsten Bühnenerlebnisse und haben immer 3 Gäste, immer 3 andere Kabarettisten und Comedians, die jeweils ihre schlimme Geschichte erzählen. Und das Schöne daran ist, dass jeder sehr bereitwillig ist, das zu erzählen, weil Geschichten, die man schon hinter sich hat, die schlimm waren, erzählt man dann hinterher gern, weil man dann beim Erzählen froh ist, dass das vorbei ist, das Ganze.
Und man kann es auch noch schöner erzählen.
Man kann noch ein bisschen was dazu erfinden, auch natürlich, das gehört auch zu unserer Mentalität dazu, das ist schon klar. Aber es ist immer so, wenn einer in einer Runde anfängt, mit einer Katastrophe zu erzählen, was, dann fällt sofort am nächsten was ein und dieses und jenes. Und weil das so ist, ist auch die Idee entstanden, dass ich gesagt habe, mein Gott, das muss man doch einfach einmal auch dokumentieren, ein Podcast. Und inzwischen gibt es knapp 50 Folgen und fast 1000 Minuten Katastrophen von Kollegen und von mir. Also wer sich das oft anhört, der meint, dass ich bloß Katastrophen erlebe.
Ja. Magst du ein paar erzählen von dir oder von Kollegen?
Ich kann jetzt eine erzählen, weil mir gerade echt was Peinliches passiert ist. Letzte Woche habe ich in Innsbruck gespielt und ich habe 10 Jahre vorher schon mal in Innsbruck gespielt und dann habe ich zum Soundcheck also erzählt, was 10 Jahre vorher passiert ist in Innsbruck, und zwar, dass da ein Veranstalter war, dass der schon leicht angeheitert war, und in der einen Hand hat er ein Weißbierglasel gehabt und in der anderen Hand ein Schinkenbrot. Und der Schinken von dem Brot ist ja reingerutscht ins Weißbierglasel und er hat es selber nicht gemerkt und hat mit mir weitergeredet und hat drungen und dann ist ihm das Schinkenbladel ins Gesicht gefallen beim Dringen und dann hat er das immer wieder weggedruckt und hat weitergedrungen und ich bin fassungslos vor dem gestanden und gesagt, das gibt's ja jetzt nicht, das ist unglaublich, was wird das für ein Abend? Und das habe ich halt so verzeiht beim Soundcheck halt erzählt, und dann sagt der Techniker zu seinem Spezi rüber, sagt er, du sag einmal, warst das nicht du? Und dann sagt er zu mir, ja, das war ich. Und
dann, da wäre ich rot.
Da bin ich feierrot. Oh,
wie peinlich.
Ja, und das war ja so lustig. Und sonst, das war so. Und dann sehe ich, der hat ein Weißbierglasel in der Hand. Und dann geht der die Treppen auf, stürzt mit dem Weißbierglasel, zerschmettert das und der ganze Innenhof voller Weißbier. Das war so der Höhepunkt vom Ganzen dann noch. Ja, die Geschichte habe ich jetzt in meinem Podcast, weiß ich gar nicht, ob ich die schon erzählt habe, aber dann ist jetzt in deinem Podcast drin.
Genau. Ja. Schmeißen wir unsere Podcasts zusammen. Ja, ja. Ja. Und die Kollegen erzählen ähnliche Katastrophen.
Ja, natürlich.
Es ist ja auch live.
Ja, es ist einfach das Leben. Und wo ich mich immer ertappt, ist, dass ich meine, ich hätte schon alles erlebt, weil ich seit 30 Jahren jetzt den Job mache und dann hat man eigentlich alles schon irgendwie mitgemacht. Aber es passieren immer wieder Sachen, wo man sagt, aha, das kann also auch noch sein. Das ist ja unglaublich.
Wir wollen es ja nicht heraufbeschwören, aber was ist so im Lustspielhaus schon alles passiert, wo du regelmäßig auftrittst?
Im Lustspielhaus ist auch schon mal was passiert, und zwar spiele ich zusammen mit Alex und der Konstanze Lindner, spielen wir mir Bonnie und Clyde, also zu dritt. 17-Personen-Stück ist es. Und wir spielen also dieses Verbrecher-Duo Bonnie und Clyde, und wir haben eine Duellszene auf der Bühne, wo man quasi ganz schnell eine Pistole aus der Hosentasche ziehen muss und den anderen quasi bedrohen muss. Und die Stanzl hat die Pistolen so mit so einer Wucht rausgezogen, dass sie aus der Hand gerutscht ist und dann quer durch die erste Reihe geflogen ist, die Pistole. Und so ein Drum ist schon schwer. Und wenn du das gegen den Kopf kriegst, da kannst du schon weiterfallen. Und das ist aber Gott sei Dank zwischen den Köpfen der Leute ist es durchgeflogen, dieses Ding. Und da rutscht er dann schon erst einmal das Herz in die Hosen. Aber dann macht man halt was mit, damit man bleibt in der Rolle und beschimpft halt dann seine Bonnie und sagt, pass auf, wo du hinschießt oder wie auch immer, und machst halt dann auf der Schiene weiter, und dann wird es wahnsinnig lustig, weil die Leute merken, okay, es ist niemandem was passiert und die machen jetzt einen Schmarrn draus. Also das genau fällt mir spontan ein zum Lustspielhaus.
Aber man merkt sich dann die Szene, glaube ich, und passt dann immer noch mehr auf, und dann passiert was ganz anderes.
Dann passiert wieder was anderes, dann schmeißt man wieder ein Bühnenelement um oder zirkt das falsche an oder, also was jetzt Theater betrifft, ja.
Genau. Aber das ist, glaube ich, auch der Zauber an live. Hast du da nie Angst oder träumst du manchmal nicht, dass du auf der Bühne stehst und dir fällt nichts ein?
Diese Premierenträume sind das. Also ich habe immer vor einer Premiere. Also ich habe einen Standard-Albtraum, Und zwar ist es so, dass also zwei Freunde von mir sagen, du Michi, kannst du bitte bei uns einspringen beim Stück, da ist einer krank geworden. Und ich sage, ich kann einen Text überhaupt gar nicht. Und sage, nein, das machst du schon, den schaust du vorher kurz an. Und dann gehe ich auf die Bühne und bin wirklich völlig blank, weiß nicht, und stammel irgendeinen Scheiß zusammen. Das Publikum steht schon auf und geht. Und die von der Seite, meine Freunde, sagen, nein, ist super, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Und ich bleibe auf der Bühne stehen, solange bis der Saal leer ist und stirb 1000 Tode. Das ist also so ein Traum, den habe ich schon öfters als 5-mal geträumt. Ja.
Und wachst auf und bist froh, dass es ganz anders ist.
Schweißgebadet dann natürlich. Aber immer so, wenn diese Grundaufregung da ist vor was Neuem, dann kommen solche Träume daher.
Aber jetzt von Corona abgesehen, als Künstler darf man nie krank sein. Du hast ja ständig Live-Auftritte. Also jetzt dein Programm, dann deine Brettl, mit denen unterwegs bist. Du hast den Schlachthof, du hast bei uns im Bayerischen Fernsehen, das ist dann wenigstens aufgezeichnet oder ist das live?
Nein,
ist aufgezeichnet.
Was ist Schlachthof?
Nein, der Schlachthof.
Zwei Tage vorher.
Also das rettet einen dann nochmal, wenn man einen Hänger hat. Ja. Aber sonst bist du eigentlich ständig live auf der Bühne. Dir darf ja nie was fehlen.
Und hab's auch schon zweimal, kann ich auch erzählen, schon zweimal übertrieben, habe halt das weggedruckt mit diversen Medikamenten. Und Adrenalin schiebt ja auch viel weg, auch tatsächlich Krankheit. Und das hat dann zweimal dazu geführt, dass ich im Krankenhaus gelandet bin. Also einmal bin ich in der Früh im Bad dann zusammengebrochen und da meine Frau gemeint, jetzt ist alles vorbei. Und dann ist der Sanker gekommen und einmal habe ich mich dann selber quasi einweisen müssen ins Krankenhaus, weil der Körper gesagt hat, du kannst jetzt ohne mich weitermachen.
Auch nicht ganz richtig.
Nein, also das ist wirklich die Gefahr vom Solo-Selbstständigen, die Gefahr zur Selbstausbeutung. Das ist Gott sei Dank alles schon länger her und ich habe schon meine Lehren draus gezogen. Ja. Also man hat schon eine Agentur, die dann einmal einen Termin absagen kann und ich muss nicht selber rumtelefonieren oder so.
Nicht so wie bei deinen Anfängen, aber ich glaube, das ist schon kompliziert zu sagen, da haben Leute Eintritt zahlt, die wollen mich hören.
Ja, klar.
Ich bin es denen schon schuldig, dass ich auftrete.
Und ich will ja auch. Ich hab ja einfach einen Drang auf die Bühne hin. Also wenn ich dann krank im Bett liege, ich habe da immer ein schlechtes Gewissen dabei, obwohl es natürlich ein Schmarrn ist, weil es wäre ja völlig verkehrt, jetzt auf die Bühne zu gehen. Aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen gegenüber den Leuten, die jetzt heute Abend da sein wollten.
Ja. Es gibt ja diesen uralten Witz, was machen Schauspieler vormittags, wenn sie abends auftreten. Du bist zum Beispiel hier bei unserem Ratsch. Aber ich glaube, man muss dann schon sehr aufpassen, dass man genügend Schlaf hat. Du hast ja ein völlig arrhythmisches Leben im Vergleich zu deinen Freunden, die halt abends was machen. Du trittst auf, danach gibt man vielleicht noch was trinken oder essen und dann geht einem bestimmt nur der Auftritt im Kopf rum.
Ja, und dann hast du vielleicht auch noch kleine Kinder daheim, die in die Schule gehen müssen oder in den Kindergarten gehen und dem kannst du auch nicht deiner Frau zumuten, dass sie das alles allein macht, dass man da immer wieder auch mal Präsenz zeigt, das gehört schon dazu. Aber das führt natürlich zu einem sehr unrhythmischen Leben, das stimmt schon.
Und wie machst du das jetzt, wo die Kinder groß sind?
Kinder sind beide aus dem Haus. Das ist tatsächlich so, dass ich mir dann schon auch gönne, dass ich mal bis um 10 in der Früh schlafe, wenn ich um 12 in der Nacht oder noch später heimgekommen bin.
Skiratschen kann man mit dir, ich kann mir vorstellen, der Podcast macht ja auch viel Spaß und deinen Kollegen.
Ja, kann ich sehr empfehlen. Überall, wo es Podcasts gibt, also bei Spotify und Co., bitte reinhören.
Wie lange dauern die immer?
20 Minuten eine Folge. Das kann man schon der Backer.
eigentlich ist das Programm umfangreicher mit den Katastrophen, die passiert sind, in Anführungsstrichen, als die ganzen Programme, die er dann spielt.
Ja, also wenn man sich das jetzt einmal alles der Reihe nach anhört, dann hat man wirklich den Eindruck, der macht ja nur Auftritte, damit er Katastrophen erlebt. Ja.
Wenn man selber so viel auf der Bühne steht wie du, Michael, kann man dann überhaupt noch zu Programmen von Kollegen gehen oder selber mal sagen, ich gehe ins Theater, in die Oper oder ins Kino?
Das ist tatsächlich schwierig, aber ich mache auch selber so Mixed-Shows, wo ich mir Kollegen auch einlade, dass die mit mir gemeinsam auftreten.
Dass die mal siehst.
Ja, dass ich die auch mal sieg. Ja, natürlich, tatsächlich. Oder lass mich auch einladen zu anderen Mixed-Shows, dass ich da die Kollegen sehe. Oder auch beim Schlachthof habe ich auch die Gelegenheit, die Kollegen zu sehen und mit ihnen zu reden. Genau. Und ich habe ja jetzt seit über 25 Jahren habe ich diese Brettl-Tour, die ich mache. Die mache ich zweimal im Jahr. Und jetzt demnächst wieder am 9. und 10. März im Rathaussaal in Wasserburg mit Tobias Mann, mit Carsten Kai und Nektarius Flachopoulos. Da zeigt jeder das Beste, was er gerade momentan macht. Und ich mache auch die allerbesten Altinger-Gags.
Freuen wir uns drauf und darüber unterhalten wir uns gleich nach den 11er Nachrichten. Michael Altinger bei mir zu Gast bei einem Ratsch.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott zur zweiten Stunde von unserer zweiten Runde von unserem Ratsch. Michael Altinger ist heute bei mir und stellt sein neues Programm vor, auf eine Tasse Testosteron. Darüber unterhalten wir uns, wie wichtig Testosteron im Leben ist. Darüber haben wir uns in der ersten Stunde unterhalten, was aber alles im Programm ist, was er als Kabarettist ins Visier nimmt oder wer ihm das Kraut ausgeschüttet hat. Darüber unterhalten wir uns gleich. Live-Ratschen ist was Wunderbares, live auf der Bühne zu stehen ist es auch, Michael Altinger. Ja. Wenn du mal einen Hänger hast, habe ich dich schon am Ende der letzten Stunde gefragt, du hast ja keinen Souffleur in einem Souffleurkasten. Was hast du, Spickzettel? Weil zwei Stunden... Sein Programm durchjagen?
Ich tatsächlich am Anfang, wenn ein Programm noch ganz frisch ist, ganz neu ist, habe ich schon meine Spickzettel verteilt. Und neben mir ist ja mein Musiker und der hat so ein iPad, wo auch der Text drauf ist. Und da gehe ich mal ganz leger nach rechts rüber zu meinem Spezi
und schiel
mal ganz kurz über die Schulter und binde das ganz charmant in meinen Redefluss mit ein. Und nur wer will, der merkt, dass ich gerade einen Hänger hatte.
Passiert das?
Ja, natürlich passieren mir Hänger, das ist klar. Aber das ist ja das Tolle an Live, dass du schauen musst, wie du da wieder rauskommst. Und dann musst halt vielleicht jemand ansprechen im Publikum oder einfach. Also du musst vor allem, wenn du richtig einen Hänger hast, einen veritablen Hänger, du musst ihn zugeben. Du musst zugeben, dass du einen Hänger hast, weil dann hast du alle Leute bei dir auf dem Schoß hocken und jeder möchte dir helfen. Und dann machst du quasi auf der Basis weiter und fragst die Leute halt ein bisschen was. Und irgendwo findest du dann schon wieder nein
in das Ganze. Hin.
Ja, oder die Pointe ist beim Divey oder du nimmst wieder neu Anlauf oder du gehst ganz woanders hin. Aber irgendwie muss es weitergehen und das macht den ganzen großen Reiz einfach für mich aus, live auf der Bühne zu stehen.
Es gab ja jetzt, man hat es ein bisschen vergessen, einige Zeit jetzt durch Corona, wo dann für die Künstler gar nichts mehr möglich war. Ja. Viele haben dann kreative Möglichkeiten gefunden, was anzubieten online. Aber das war für Künstler eine komplizierte Zeit. Wie habt ihr die überbrückt?
Also bei mir war wirklich sehr hilfreich, dass ich das Fernsehen weitermachen konnte. Und ich habe halt angefangen, ein Buch zu schreiben und den Podcast, einen anderen Podcast habe ich damals auch angefangen. Also man musste das machen und wir haben ein Theaterstück miteinander geschrieben. Dieses Bonnie und Clyde, was ich vorher schon angesprochen hatte, gemeinsam mit Alex Liegl und Constanze Lindner. Das war so etwas, was uns seelisch gerettet hat, weil wenn du kreativ brach liegst, das macht dich wahnsinnig. Also das hat mich fix und fertig gemacht. Und so haben wir es wirklich geschafft, dass wir ins Lustspielhaus in München rein konnten. Der Raum war halt komplett leer, wurde nicht bespielt. Und dann konnten wir uns da zu dritt, zu viert einnisten in das Ganze. Natürlich immer mit Corona-Test und immer mit Abständen und auf alles geachtet, wo was man achten konnte. Und haben dann miteinander dieses Ding entwickelt und das hat uns gerettet, dass man halt im Kopf gehabt hat, wir machen was, was uns weiterbringt und uns vor allem das Gefühl gibt, es geht weiter. Wir haben was im Petto, wenn die Leute wieder kommen. Ja, das war ganz, ganz, ganz wichtig.
Das hat uns gerettet. Ist ja, als ob man Musik als Instrument wegnehmen würde. So war es für euch dann.
Ja, genau. Und finanziell war jetzt, wie gesagt, für mich jetzt nicht das große Problem, weil ich ja das Fernsehen noch im Backup hatte. Aber natürlich musst du dann schon auch schauen, wo du sparsamer lebst, wo du halt einfach Kürzungen machst, weil den normalen Lebensstandard, der war halt in der Zeit nicht möglich. Ja.
Du machst Schlachthof, du machst Vereinsheim, du machst ganz schön viel im bayerischen Fernsehen auch noch.
Ja, ja. Und sehr gerne. Also ich bin seit 30 Jahren beim bayerischen Fernsehen und das ist eine große Familie und ganz viele vertraute Gesichter, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Was natürlich traurig ist, ist, dass der Schlachthof vom BR ausgelagert wurde. Das ist eine Fernsehfirma, die die Sendung mittlerweile produziert, wo auch ganz tolle neue Kollegen dabei sind wieder. Aber ich muss sagen, jetzt auch gestern war ich in der Abendschau und da sind halt Kameraleute, das sind Tonleute, das sind alles Gesichter, die ich kenne. Da kann ich mich mit jedem jetzt erst einmal 10 Minuten unterhalten, bevor die Sendung losgeht. Also es ist schon ein Heimkommen hier. Also klar, nach 30 Jahren ist man schon sehr verwachsen mit diesem Haus.
Das hättest du damals auch nicht träumen lassen, als du angefangen hast und noch mit den Eltern ferngesehen oder Radio gehört.
Aber es war schon mein Traum auch, dass ich irgendwann mal in so einer Station arbeite.
Du warst auch in der Lach- und Schießgesellschaft und ich glaube, auf deiner Website steht auch für kommt toll in der Biografie für die, die noch wissen, was die Lach- und Schießgesellschaft ist, nachdem ja du letzte Stunde festgestellt hast, dass ich wesentlich älter bin. Ich kann mich noch eben an Sami Drexler und die ganze alte Truppe erinnern. Das hat man damals auch im Fernsehen gesehen, habe gewusst, das ist ja, dass es was ganz Revolutionäres war, und die waren frech, die haben sich was getraut. Da hast du zum ersten Mal wahrscheinlich mit dem politischen Kabarett zu tun gehabt.
Habe ich vorher auch schon Kontakt gehabt und auch politisches Kabarett gemacht, aber da ist es dann richtig ernst geworden. Das stimmt, ja, genau. Da schauen natürlich die Leute, da hast du natürlich auch ein anderes Publikum, da kommen natürlich die Leute rein, die halt das hören wollen, was sie aus der Tagespresse kennen. Ja. Und wenn du da halt zwischbare Fankerl machst dazwischen, dann sind die sehr gelangweilt oder teilweise auch beleidigt. Dann, ja.
Wie bereitet sich ein, du würdest dich als Kabarettist bezeichnen, was ist deine Berufsbezeichnung? Weil im Moment ist es ja alles immer so fließend, ob man Comedian ist oder Kabarettist oder Satiriker.
Ja, aber das sind schon fließende Übergänge da. Also als Kabarettist bist du immer auch Comedian, das ist ganz klar. Also ich habe mit Dieter Hildebrandt darüber mal geredet und der hat zu mir auch gesagt, wir haben in erster Linie Quatsch gemacht. Und dann waren halt Politiker mit dabei und die wurden halt zum Thema. Und ich habe mir auch alte Aufzeichnungen von Schimpf vor 12 angeschaut. Und die Leute haben natürlich in erster Linie über Zoten gelacht, über Nonsens, über Mann-Frau-Geschichten, sagt er zu ihr, bla bla bla. Und dann kam halt irgendwie ein Spruch, da haben die Leute am lautesten gelacht. Aber da muss dann schon wieder um Strauß und Wehner und Brandt und so gehen, damit man sagen kann, okay, so ist das Lach und Schieß, das erwarte ich bei der Lach und Schieß.
Dieter Hildebrandt, unvergessen. Wie bereitest du dich vor?
Vor dem Auftritt, meinst du?
Ja, überhaupt. Wie bereitest du ein Programm vor und wie bereitest du dich vor dem Auftritt vor?
Also, ich sammle immer Texte, ich sammle immer Ideen.
Auf so Zettel oder wie?
Ich habe eine Zettelwirtschaft, habe ich. Und natürlich auf dem Handy, auf dem Rekorder nehme ich einfach auch einfach Sprachmails einfach auf, die ich mir dann immer wieder mal auch abhöre und schaue, kann ich da was draus machen. Und dann werden Texte entwickelt, schreibe ich erst einmal an die Texte und dann stelle ich diese Texte natürlich auch einmal im häuslichen Rahmen meiner Gattin, meiner Frau.
Liebe Grüße.
Ja, genau. Und gerade wenn sie überhaupt keinen Nerv hat und gar keinen Nerv hat, dass ich ihr jetzt was vorlese, dann lese ich sie ihr vor, weil wenn sie ihr dann auch noch gefällt, dann ist es eine super Nummer und dann nehme ich es mit auf die Bühne. Genau. Und dann geht es halt weiter. Dann kommt halt irgendwann die Regie dazu und mein Co-Autor kommt noch dazu, der Thomas Lienlücke, der sagt, oh Gott, auf das Thema wird ich mich gerne ein bisschen mit draufsetzen und so. Und dann baut man das Ding halt zusammen. Das ist ein Zeitraum, sage ich jetzt mal, von 3-4 Monaten. Mhm. Und dann geht man halt in die Proben auch langsam rein und die Proben dauern mindestens einen Monat. Und dann fahre ich immer nach Regensburg ins Stadttheater mit 3T, also an Stadttheater, so ist das gemeint von der Phonetik. Mhm. Und das ist ein kleines Kellertheater, da haben 70 Leute Platz. Das ist wirklich ein Kultort in Regensburg. Und da niste ich mich für 3-4 Tage ein, mache tagsüber Probe und dann baue ich meine ganzen Spickzettel überall auf im Raum. Und dann kommen die Leute dazu und dann sage ich den Leuten auch vorher, was wir heute hier machen, also dass es halt einfach ganz frisch ist und dass sie heute das Programm so erleben, wie es danach kein anderer mehr erleben wird, weil ich wieder umstellen, wieder umbauen werde. Die Leute haben da Lust drauf und das sind in der Regel großartige Abende, die tierisch Spaß machen, mit großen Erkenntnissen hinterher. Da weiß man ganz schnell, was man wieder rausschmeißen muss. Und am nächsten Tag hast du wieder andere Übergänge und wieder neue Nummern drin und bist wieder neu herausgefordert. Aber das muss einfach sein. Das ist eine andere Form der Aufregung auch auf der Bühne. Du stehst komplett unter Strom, weil du weißt, ach du Scheiße, wo geht's denn jetzt so weiter? Dann hast du da wieder einen Spickzettel und schaust da beim Andi wieder über die Schulter, was hat er auf dem iPad stehen und so. Und dann kommst du wieder irgendwie weiter und dann ist der Abend vielleicht eine Viertelstunde länger oder kürzer wie am Vorabend und dann weißt du wieder, okay, das war da zu viel, das war wieder zu wenig und so meandert sich das oder mändelt sich das ganze Programm sich langsam zusammen.
Aber dann ist doch jeder Abend anders.
Also bei der Vorpremiere ist jeder Abend komplett anders und dann bei der Premiere, wenn das Ding steht, dann wird im Lauf der Tour immer minimal ein bisschen was verändert, weil man vielleicht auf tagesaktuelle Themen eingehen möchte. Mhm.
Dann sind wir wieder beim Thema unserer ersten Stunde, bei Musikinstrumenten. Das ist dann auch, dass du wie ein Musikstück dann, dass es eingespielt ist. Dass du weniger rumexperimentierst, dass du weißt, so passt, so hört sich's gut an.
Dass man auch in Routinen reinkommt bei dem Ganzen. Und je mehr du in eine Routine vom Textverständnis reinkommst, umso mehr kommst du auch ins Spielen rein. Also umso freier kannst du vorne agieren, wenn der Text sowieso läuft. Ja.
wie naiv du angefangen hast und wie aufwendig das jetzt ist, ein Bühnenprogramm zu machen, ist schon faszinierend. Stell mich hin und erzähl was Lustiges.
Genau, tralala. Und irgendwie merkt man im Laufe der Zeit immer mehr, dass es natürlich schon was mit Profession zu tun hat und auch mit Entwicklungsschritten.
Mhm. Ja. Wenn wir schon von Routine reden, zur Routine gehören auch Rituale. Und direkt vor der Vorstellung, was machst du da? Hast du dann irgendwelche Rituale? Eine Tasse Tee trinken oder einen Purzelbaum schlagen oder bestimmtes T-Shirt an? Ah, das sowieso. Zu dem müssen wir auch noch kommen.
Da kommen wir später dazu. Ja, aber ich habe aber ein festes Ritual. Mhm. Ob ich jetzt Solo spiele oder Theater spiele mit Kollegen zusammen. Ich singe We Will Rock You von Queen. Dann mache ich zicke-zacke-zicke-zacke, hey, hasta la vista, ole. Und dann trete ich gegen einen Mülleimer. Das hört sich völlig schräg.
Die Frage, warum, sei erlaubt.
Nein, da kommt man in eine Energie rein. Da kommst du einfach, da schießt Adrenalin dann vor dem Auftritt schon richtig rein in den Körper. Also, und dann kommst du raus auf die Bühne.
Also wer heute ins Lustspielhaus in München geht und wenn mich wie ein Altinger reinhumpelt, dann hat der Mülleimer gewonnen. Ja, genau. Geballtes Testosteron ist... Noch nicht im Studio heute Abend auf der Bühne bei Michael Altinger. Und so heißt dein Programm. Jetzt musst du es nochmal sagen, wie es korrekt heißt.
Die letzte Tasse Testosteron heißt es. Also die habe ich auf der Bühne, die letzte Tasse Testosteron. Die ist für mich bestimmt und die muss ich trinken, um mich in den Mann zu verwandeln, der schon immer in mir schlummerte.
Was hat deine Frau zu dem Programm gesagt?
Nein, die fand das super, weil sie einfach gesagt hat, das ist natürlich auch ein altersgemäßes Thema auch. Und mit Mitte 50 darf man schon einmal in der Gesellschaft fragen, für was bin ich denn noch brauchbar? Für was bin ich denn noch fit genug? Und dann kann man sich natürlich hinstellen und sagen, wenn ich mir die Demografie in Deutschland anschaue, dann bin ich eigentlich eine Nachwuchskraft. Und aus der Position lässt sich dann fröhlicher dahin spinnen.
Das ist dann das neue Programm, das startet heute, aber heute ist Premiere.
Also München Premiere ist es. Also ich habe es jetzt schon 20 Mal gespielt insgesamt. Mhm. Also es ist schon eine gewisse Sicherheit, also toi, eine gewisse Sicherheit drin im Programm.
Du hast ja schon ganz schön viel Testosteron intus, wenn du es schon 20 Mal gespielt hast.
Das ist schon auf alle Fälle Sicherheit und genügend das, Kraft.
Ja. Das T-Shirt spannt sich schon. Nein, du hast immer ein Löwen-T-Shirt an.
Ja, genau.
Und das hat auch mit deiner Liebe zum Fußball zu tun.
Ja, speziell zu einem Verein.
Ja, jetzt haben wir's.
Ja, zu dem besten und sympathischsten Verein, den es in München gibt.
Zu den Löwen, natürlich.
Ja, das T-Shirt, das verkaufe ich auch. Und der Erlös geht da ans Nachwuchsleistungszentrum von 60 geht es. Also ich fördere quasi die zukünftigen Bundesligaspieler.
Bravo.
Die lassen sie bei 60 ausbilden und werden dann verkauft nach Dortmund oder sonst irgendwohin.
Ja. Spielst du Fußball? Schaust du Fußball?
Ich habe bis zur A-Jugend selber Fußball gespielt und dann ein paar Mal. Ich war zeitlang Torwart und in erster Linie in der Abwehr war ich, ja. Und hatte meinen eigenen Papa als Trainer.
Ui.
Das war nicht immer leicht. Für beide nicht leicht. Vor allem, wenn ich im Tor gestanden bin, weil da wollte ich nicht sein. Und dann hat er mich einfach nicht rauslassen aus dem Tor. Das ist auch so ein Trauma aus meiner Jugend. Naja, und dann in der AHA habe ich ab und zu gespielt. Und natürlich immer wieder für den FC Sternstunden, für die Benefizmannschaft vom BR.
Genau. Das ist wirklich wunderbar, dass du dich da auch so engagierst. Ja. Jetzt bist du aus Wasserburg. Wie bist du dann auf die 60er gekommen? Das ist ähnlich wie beim Instrument und beim Sport. Für welchen Verein ist man, weil jeder Bub erzählt was anderes.
Ja, klar, man hat ja früher, wenn man irgendwie Gaudi-Fußball gespielt hat, die Mannschaften aufgestellt nach 60 oder Bayern oder sowas. Das war, also bei mir kam die tiefe Überzeugung Richtung 60 tatsächlich über den FC Sternstunden, weil der Spielführer ist der Carsten Wettberg und das ist ja der König von Giesing und der hat immer ehemalige 60er-Spieler mit dabei gehabt, also ehemalige 60-Profis, mit denen durfte ich da gemeinsam auflaufen und spielen und aufpassen, dass ich den in der Spur nicht kaputt mache. Und das sind aber einfach hochsympathische Kerle einfach. Also der Müller Tom oder der Schmidbauer Horst oder der sag's nicht. Jetzt fällt es mir nicht mehr alle ein. Ben Laut oder so. Oder Bernhard Winkler, um Gottes Willen.
Gerade noch.
Ja, Gerd gerade noch gerückt die Kurven, um Gottes Willen. Da hören ja 60er zu. Und das sind einfach Pfundskerle. Und da habe ich mich einfach immer mehr in den Bann ziehen lassen. Und so wurde ich dann irgendwann mal Mitglied bei 60. Dauerkartenbesitzer sowieso. Und mit unserem lieben Freund Achim Bogdan gehe ich regelmäßig ins Grünwalder Stadion.
Und du hast seit du 60er-Fan bist, bei allen Auftritten und wenn man so ein bisschen im Internet so Sachen von dir anschaust, dann fällt es einem so auf, manchmal hast du ein weißes T-Shirt, manchmal hast du ein dunkles T-Shirt, immer mit dem Löwen drauf.
Ja, ja, genau.
Richtig. Das ist jetzt dein Markenzeichen geworden.
Das ist so ein bisschen.
Und wieder
so
Christian Springer, auch immer im Jackett. Und der Christian hat mir hier an dieser Stelle gesagt, weil seine Großtante gesagt hat, Burz zeigt immer gleich gescheit an.
Ja,
das ist bei dir auch so.
Das kann meine Mama gewesen sein, die das zu mir gesagt hat. Ja, also musst schon, wenn du im Fernsehen bist, dann musst du schon anständig anschauen. Das Löwenshirt, das toleriert sie, weil sie natürlich weiß, was meine Überzeugung ist. Und der Löwe gefällt ihr auch grafisch. Das schaut gut aus, das Ding. Und, aber Anzug muss dann im Fernsehen, also geschlampert brauchst du nicht daherkommen.
Aber Frau Altinger, falls gerade zuhören, der Bub ist auch beim Radio Ski-Ozung. Hui, das ist auch was.
Hat ein Himmel, ein sauberes Himmel.
Ja, ganz sauber. Ja. Und kein Bett und geschneit.
Der Bart müsste noch weg.
Stört das die Mama?
Nein, kein
Wir ratschen und verratschen uns fast, Michael Altinger, bei mir zu Gast.
Du hast gerade nochmal die Kurve
gekriegt. Das ist aber auch das Schöne an Live, dass man gerade nochmal die Kurve geht. Das brauche ich, dir ja nicht erzählen. Wir haben gerade geratscht, eben, dass man anständig anzogen ist, wenn man im Fernsehen ist. Fernsehen war auch das, was du dir immer gewünscht hast, dass du im Fernsehen bist. Und jetzt bist du eigentlich ständig präsent und bist eigentlich für uns der Schlachthof.
Ach, schön, danke. Das ist ein schönes Kompliment, ja.
Bist dann geworden.
Ja, genau.
Und jetzt bist bei mir live im Radio und heute Abend im Lustspielhaus eben mit deiner Tasse Testosteron. Und dann kann ich es jetzt sagen, ich bin auch betroffen, ich trinke alkoholfreies Bier und war gestern zum vierten Mal in meinem Leben in Yoga. Und wer von den Herrschaften mich durch das Fenster geschaut hat und gesehen hat, wie sich jemand saublöd gestellt, ja, es war ich. So, über solche Leute machst du dich heute Abend lustig.
Aber dann bist du ja wirklich absolut am Puls der Zeit, das macht man heute. Mhm. Ja, genau. Man macht Yoga,
endlich
man kümmert
jetzt
sich um einen Körper.
Ich bin 64 Jahre alt und ja, endlich am Puls der
also
Zeit.
Also Respekt und alkoholfreies Bier, auch Respekt. Es gibt ja mittlerweile einfach ganz hervorragende alkoholfreie Biere. Also der Sohn von meinem Cousin, der Altinger Tom, macht dieses Simseer alkoholfrei. Das ist mein absoluter Favorit. Das habe ich immer daheim stehen. Das mag ich ganz gern. Und gerade nach dem Yoga ein alkoholfreies, das gibt dem Körper das zurück, was er beim Trainieren verloren hat. Das ist ganz, ganz wichtig.
Jetzt hast du aber schon einen anderen Sprachduktus.
Ich mache das vielleicht schon. Also nach dem Auftritt der alkoholfreies Weißbier, das richte ich wieder zusammen. Das
ja, ist, ja, jetzt rudert er ganz schön zurück, weil im sein Programm macht er sich lustig drüber. Und ich kann nur sagen, wenn dir eine 10-Jährige sagt, haha, die muss ja hinsetzen zum Schurarzt, dann probiert man es halt einmal mit dem Yoga.
Okay.
Musst du die noch nicht hinsetzen zum Schurarzt?
Nein, das mache ich. Ich muss mich nicht hinsetzen. Ich mache das von Haus aus so, weil es gemütlicher ist.
Ach so. Ja. Also dann gehst du ins Yoga.
Ich könnte ja ganz normal im Stehen mir die Schuhbandel binden. Natürlich, da hätte ich überhaupt keine Sorgen.
Ich konnte es auch gern
vorführen. Aber ich sage, Schuhbandel binden muss eine gemütliche Sache sein. Und da muss man sich Zeit dafür nehmen, damit die Schuhbandel erhalten dann. Und da hocke ich mich dann schon hin.
Du, das wäre ein schöner Titel für die Autobiografie. Schuhbandel binden muss was gemütliches sein.
Oder ich schreibe mal ein Liedl drüber. Ja,
genau. Schuhbandel binden, das muss aber eine nicht Bayouan schon übersetzen. Schuhbandel binden.
Genau. Sag einmal noch Orchkatzel
Schwarf und Schuhbandel binden. Und das geht nur noch am Alkoholfreibier. Nein, das ist ja alles Augenzwinkern. Das sind ja Sachen, die du selber machst. Aber du machst dich über diese super aktive Generation ziemlich lustig in deinem Programm, die Tasse, die letzte Tasse Testosteron.
Das mache ich schon. Ja, klar, weil jede Generation sucht natürlich nach ihrem Heil, nach dem, wie man sich selber optimieren kann. Und das treibt halt manchmal Blüten, die halt einfach weit übers Ziel hinausschießen. Also klar, wenn man hier in München lebt, dann erlebt man solche Leute tagtäglich fast. Aber du bist jetzt wirklich noch im grünen Bereich mit Yoga machen, alkoholfreies Bier trinken.
Yoga probieren.
Ja, okay. Aber mach nur weiter, ich kann es sehr empfehlen. Ja.
Hast du schon mal ausprobiert?
Habe ich schon mal ausprobiert und habe auch so Qigong und Tai Chi-Geschichten und sowas. Also, solche Übungen zum Teil übernehme ich die auch vor dem Auftritt, also um in einen guten Energiefluss zu kommen. Ja. Und um sich den kleinen ersten Bänderriss zu holen mit dem ersten Schritt auf die Bühne.
Ja. Das ist auch die Gefahr. Du trittst ja raus und dann musst du eigentlich ins Publikum schauen und nicht so auf den Boden. Und dann, da folgt man sie gerne mal.
Und dann ist einmal die Bühne zu Ende und man weiß es gar nicht. Ja.
Auch schon passiert?
Bin ich schon vor der Bühne, bin ich auch schon runtergefallen.
Also ich glaube, den Podcast muss man sich unbedingt anhören.
Ja, bitte, unbedingt.
Mit den ganzen Katastrophen.
Ich habe sogar früher Stage-Dive gemacht. Ich bin wirklich am Anfangsjahr.
Das musst du jetzt nochmal erklären für die, die jetzt noch nicht auf großen Konzerten waren.
Stage-Dive, das heißt, dass man von der Bühne ins Publikum hechtelt. Also dass man wirklich in die Leute reinspringt.
Also die Stars im Olympiastadion zum Beispiel, die machen das oder umgekehrt vom Publikum und wissen, sie werden aufgefangen.
Und werden dann getragen vom Publikum.
Weißt
und so.
Du, wusstest du das auch, als du es gemacht hast, oder bist einfach oben
Also gefallen? Das ist halt einfach im Kabarett völlig unüblich und ich habe das Publikum zum Teil sehr...
Wieso? Weil mir das gerade vorstellt.
Wie Dieter Hildebrandt ins Publikum
rein. Wie Michael Altig ins Publikum.
Ja, also das ist nicht immer gut gegangen. Das war schon normalerweise ist der Reflex natürlich beim Publikum, dass sofort die Arme nach oben nehmen, wenn der Typ da daherfliegt. Aber manchmal waren das auch Leute, die das nicht so wollten. Oder ich habe von der Bühne aus nicht gesehen, dass da keiner sitzt, wo ich gerade hier bin. Und da sind nur Stuhllehnen. Und wenn du auf eine Stuhllehne von oben drauf knallst, ja, da hat es schon viele blaue Flecken gegeben. Ja.
Jetzt kommen wir wieder zurück zu deinem Programm. Testosteron. Nein, du hast ja gesagt, jede Generation hat so ihre Probleme und du nimmst es natürlich sehr, sehr aufs Korn. Und das ist jetzt diese Generation, wir machen viel aus uns. So wie halt die Generation unserer vor dir oder vor mir dann also gesagt haben, jetzt essen wir mal gesünder, jetzt essen wir nicht bloß einen Schweinsbraten, sondern jetzt machen wir unser Müsli selber. So hat jede Phase, es gibt so Phasen.
Aber sagen wir mal, die Generation Selbstoptimierung war noch nie so stark vertreten wie gegenwärtig. Also das ist schon unglaublich, was die Leute essen, was die Leute an Übungen machen, was die Leute an Klamotten tragen, was sie auch so an geistigen Sachen machen. Thema Mindset, Thema Achtsamkeit.
Was ist ein Mindset?
Das richtige Mindset, dass du zur Sache die richtige Einstellung hast, dass du erfolgreich dabei bist, dass das auch gut geht, was du machst. Das machst du nur über das richtige Mindset, weil du vorher daran glaubst, dass du es schaffen wirst.
Ja. Gut, dass wir das nicht gehabt haben.
Ja, und wenn du es falsch gemacht hast, dann hattest du das falsche Mindset.
Ja. Danke für das Coaching, Michael Altinger.
Ja, das ist inzwischen ein ganzer Industriezweig, ist das ja. Da wird richtig viel Geld verdient über solche Coaching-Geschichten. Ja.
Du wirst nicht gecoacht, du hast dein Publikum.
Ich bin der Coach.
Du bist der Coach. Nimmst der Taste, testest genau. Da. Und über diese Generation machst du dich augenzwinkern, haben wir schon zweimal gesagt, lustig. Ja. Das gehört natürlich auch zur Satire, etwas zu überspitzen.
Ja, unbedingt. Ja, klar, deshalb gibt es das und deshalb kommt der Zuschauer, weil er auch hören möchte, dass jetzt der alltägliche Wahnsinn auch einmal einfach auch auf die Schippe genommen werden kann. Ja.
Das finde ich schön, wenn man sich dann Videos anschaut von deinen Vorstellungen oder vom Schlachthof, wenn immer der Schwenk ins Publikum kommt. Und es ist so herzerfrischend, Leute so herzhaft lachen zu sehen. Siehst du das auch oder ist das Publikum im Dunkeln?
Nein, im Schlachthof sehe ich das Publikum natürlich schon. Das ist schon und es ist auch sehr angenehm zu sehen, dass das Feedback auch in den Gesichtern stattfindet. Das tut sehr, sehr gut. Und andersrum, wenn man meint, man hätte eine Pointe gemacht und das passiert nicht, kann es auch einen ein bisschen aus der Bahn schmeißen.
Der Untertitel von deinem Programm heißt ja auch, dass sich vieles dem Ende zuneigt, zum Beispiel Öl, Gas, Demokratie, Toleranz und ein Hormon. Das ist so das Hauptthema, das sich da durch die zwei Stunden zieht.
Ja, genau, richtig. Ja, also Ressourcen werden immer mehr da aufgebraucht und die Kämpfe um die Ressourcen nehmen immer weiter zu und deshalb geht es ja jetzt gerade los, dass der Trump und der Putin miteinander ausmachen, wie sie die Ukraine untereinander aufteilen. Also das ist schon total am Puls der Zeit und welche Blüten das noch treiben wird, das will ich jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter verfolgen. Das zirkt uns, glaube ich, ein bisschen runter. Aber auf der Bühne muss man diese Anklänge natürlich schon bringen, auch um den Leuten zu zeigen, dass man auch in der Zeit steht, dass man auch weiß, was gegenwärtig los ist. Aber ich wiederhole mir jetzt also nur mal, es geht darum, den Leuten auch eine Leichtigkeit in der Gegenwart zu geben, damit sie wieder einfach gut rausgehen können und vielleicht am nächsten Tag ein bisschen lockerer unterwegs sind.
Und wenn man dann über solche Dinge lachen kann, wie zum Beispiel über Mindset, wenn man das Ganze nicht so ernst nimmt, dann hast du eigentlich mit dem Programm das erreicht, was ein guter Kabarettist machen möchte, dass die Leute nachdenklich und lachend hinausgehen.
Ja, dass man die Leute schon auch informiert und auch eine Haltung auf alle Fälle auch zeigt, dass man, ich stehe zu den Dingen so und so, das ist auch ganz wichtig, dass man sie da platziert. Aber die allererste Aufgabe ist, also so sehe ich das, dass die Leute mit einem guten Gefühl am Ende rausgehen.
Du hast auch immer aktuelle Themen, zum Beispiel das Wahlalter mit 16 ist auch einer deiner, darf man das dann Sketche nennen bei Kabarettisten?
Das, das war also im Schlachthof einmal eine Nummer zu dem Thema, dass man doch das einmal ausprobieren könnte mit Wahlalter mit 16. Ich glaube, dass ich momentan ein bisschen eine andere Einstellung dazu habe, als da, wo ich die Nummer gespielt habe. Aber was ich zum Beispiel jetzt gerade ganz spannend fand, war jetzt die U18-Wahl. Also, dass man mal gesehen hat, was würden denn die Jungen jetzt wählen? Mhm. Das würde ja fast unsere Gesellschaft auf den Kopf stellen momentan und finde ich sehr spannend, was da auf uns zukommt. Also habe große Angst, weil es natürlich sehr viele junge AfD-Wähler gibt, das ist schon der Hammer, aber dass die Linke so ganz oben angesiedelt ist, das finde ich recht spannend. Also da unterhalte ich mich gern mit jungen Leuten drüber, wie sie draufkommen oder was sie da vor allem anspricht, interessiert mich schon sehr.
Ja. Du musst ja auch, wenn du aktuelles Kabarett machst und auch politisches Kabarett teilweise, du musst ja auch dich ständig informieren. Also in der Zeit, wo du nicht schläfst oder auf der Bühne stehst, musst du auch ständig die Tageszeitungen haben, Fernsehprogramme beobachten, weil du musst ja immer ein Spiegel dieser Geschichte sein.
Ja, unbedingt. Und du musst natürlich auch wissen, was das Fachpersonal zu den einzelnen Ereignissen sagt. Und ich hab Merkur, ich habe Süddeutsche daheim liegen. Online bin ich natürlich bei den verschiedenen Anbietern dabei und ich schaue auch ganz normal öffentlich-rechtliche Tagesschau, Tagesthemen. Heute schaue ich mir alles an und auch Diskussionsrunden schaue ich mir an, natürlich, damit ich weiß, worüber die Leute reden und dass ich mir auch eine Meinung gebildet habe zu den Themen, die gerade aktuell sind.
Da sieht man eigentlich, welche wichtige Funktion in einer Demokratie, da sind wir wieder beim Thema, auch die Satire hat, weil Satire stattfinden darf.
Ja. Da müssen wir alle dankbar sein, dass es das gibt. Und ich bin unendlich dankbar, dass das was ist, womit man Geld verdienen kann, weil ich kann gar nichts anderes.
Michael Altinger, bei mir zu Gast. Traut sich bei dir im Freundes- und Bekanntenkreis überhaupt noch jemand, was Lustiges zu erzählen? Oder sagt er, das machst du aber nicht in deinem Programm?
Also es passiert tatsächlich, wenn was Lustiges passiert in der Runde, dass dann einer sagt, mal bitte, das machst du jetzt nicht, das kommt gut. Aber das kommt immer in einer scherzhaften Atmosphäre, kommt das vor. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Freunde und Bekannten generell aufpassen, was mir gegenüber sagen.
Darum sind sie deine Freunde.
Deswegen sind sie meine Freunde. Da ist man ja vertraut mit.
Aber umgekehrt kommen dann Leute zu dir und sagen, Herr Altinger, das war letztes Mal lustig und war es gar nicht du, oder?
Da hebe ich einen Witz für dich, den Kunst einbauen ins Programm. Also das passiert natürlich auch regelmäßig.
Hast du schon mal was brauchen können?
In den seltensten Fällen. Also ich reiß mich dann immer zusammen, wenn mir der Witz erzählt wird und ich lache garantiert, um den Erzähler nicht zu beleidigen. Aber meistens ist es ein Witz, den ich schon kenne.
Ach so, ja. Ich verstehe immer Witze. Ein berühmter Pointe, ich verstehe es. Wobei die meisten leider schon so lachen vor der Pointe, dass dann selber mitlachen muss.
Ja, und das geht dann erklären sie es dann noch, die Pointe. Weißt du, warum das ist?
Also für die ganz blöd. Weißt du, warum das gut ist? Ja. Kannst du Witze erzählen?
Also wenn ich mal im Flow bin, kann ich es schon. Ja, ich habe schon so meine Standard-Lieblingswitze.
Nein, ich frage jetzt nach Korma. Oder bist du so aufgewachsen, dass die Onkels oder der Papa Witzel erzählt haben?
Ja.
Das hat dann,
Witze erzählen
und ich sage jetzt nicht unsere Generation, deine, meine Generation. Wir haben das schon noch gehabt, dass so die Verwandten beieinander gesessen sind und Witzel erzählt haben. Aber wenn wir es nicht verstanden
großartig.
Haben.
Das war großartig. Also das habe ich auch aufgesagt wie der Schwamm. Das war großartige Sachen. Und da waren auch große Talente dabei im Witze erzählen bei uns in der Familie. Also der Onkel Rainer fällt mir da wieder ein, der hat super Witze erzählen können. Ja.
Hat der Onkel Rainer noch mitbekommen, dass du ein Bühnenstar wirst?
Ja, das hat er schon mitgekriegt, ja, genau.
Hat er dich auf den Tisch gestellt,
er war es. Und natürlich war er war natürlich schon der erste Förderer, klar.
Wir haben jetzt gerade nochmal über dein Programm geredet, eben über die letzte Tasse Testosteron. Du siehst es aber nicht so düster, wie es am Anfang klingt, dass alles zu Ende geht. Nein. Wo was zu Ende geht, fängt ja was Neues an.
Wie genau, unbedingt. Nein, also ich gebe den Leuten schon einen Ratschlag mit hinaus, der in eine sonnige Welt führt, unbedingt. Muss sein. Ja, habe ich ja vorher auch schon gesagt. Also die Leute zu entlassen und zu sagen, du übrigens, da geht gerade die Welt unter, viel Spaß draus.
Da ist die Tür.
Nein, das machen wir nicht. Nein, die sollen ja wiederkommen, die Leute. Ja. Also wir wollen schon was Gutes tun.
Aber das ist ja auch das Schöne, glaube ich, an Kunst und an Kultur. Und wenn man vorhin über Corona geredet hat, man hat dann, als man wieder wohin gehen konnte, erst gemerkt, was man entbehrt hat. Das geht ja euch Künstlern auch so. Du hast ja auch nicht immer nur gute Tage. wenn du auf der Bühne stehst, geht es dir sicher dann danach auch besser oder davor oder in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst. Da kann man Schalter umdrehen und umschalten und sagt jetzt.
Ja, also es gibt schon die Tage, wo es einem einfach nicht gut geht. Also vielleicht, weil man körperlich nicht gut beieinander ist oder weil, was weiß ich, ein Trauerfall ist oder jemand ist krank geworden oder mit den Kindern ist was oder sowas. Das muss man schon können, dass man einen Schalter dann umlegt. Und also ich habe tatsächlich so eine Autopilot-Funktion im Kopf. Ich kann tatsächlich automatisch vorne einen Text laufen lassen. Also wenn ich jetzt ein Programm 30, 40 Mal gespielt habe, dann ist da wirklich eine Routine im Text einfach drin. Da kann ich das Programm laufen lassen und im Hinterkopf denke ich dann tatsächlich an andere Sachen und schaue aber gefälligst, dass es im Hinterkopf bleibt und nicht nach vorn kommt. Und dann spule ich das ab und so. Aber, und in der Regel ist es dann so, dass das Feedback des Publikums mir hilft, komplett wieder in die Realität reinzukommen. Ja, hat bis jetzt eigentlich immer funktioniert.
Ist aber auch so ein Wechselspiel. Also du hast ja auch immer Publikum, wenn du den Schlachthof hast. Du hast ja nie etwas, was du nur vor der Kamera machst, ohne dass jemand dahinter ist. Also dieses Wechselspiel mit dem Publikum ist, glaube ich, für einen Kabarettisten ganz, ganz wichtig.
Das ist das Essentielle. Das ist das täglich Brot. Ja, das muss es sein. Daran merkst du, wie du Tempo gibst, wie du Pointe setzt, die Lautstärke phrasierst oder wie du dich auf der Bühne auch bewegst. Das ist eigentlich die Hauptaufmerksamkeit, die man hat, weil es ist ja immer das Kompliment, wie kann man sich den ganzen Text merken? Das Textmerken ist gar nicht die größte Aufgabe für einen Kabarettisten. Die größte Aufgabe ist es, auf das zu reagieren, was vor dir sitzt, weil das ist jeden Abend was, der Text ist jeden Abend das Gleiche, aber das, was vor dir sitzt, ist jeden Tag was anders. Und du kannst nicht jeden Abend gleich spielen, weil an einem Abend bist du halt laut und bist schnell und wenn du das am nächsten Abend bringst, da nährst du dann plötzlich die Leute damit und da musst du eine Sensibilität für dich entwickeln, dass du sagst, okay, wie muss ich mich dosieren, dass heute passt.
Dann wünsche ich dir, dass du dich heute wunderbar dosierst, heute und morgen im Münchner Lustspielhaus, den Tourneeplan, wenn wir für das ganze Jahr vorlesen würden, glaube ich, dann würden wir jetzt die Sendung sprengen, kann man auf deiner Webseite sehen, Michael Altinger, da steht drin, wo du überall auftrittst, auch mit deinen Brettl-Geschichten.
Genau, richtig. Und jetzt demnächst natürlich, also ich habe vorher schon Werbung gemacht, aber 9. 10. März im Rathaussaal in Wasserburg und dann geht es weiter in Mühldorf im Haberkasten und im Alten Speicher in Ebersberg.
Dann wünsche ich dir, ich glaube, das darf man immer nicht sagen, toi, 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 ich wünsche dir viel Erfolg.
Ich darf nicht Danke sagen.
Ah, du darfst nicht Danke sagen, genau. Ja. Dann wünsche ich dir, toi, 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 viel Erfolg, viel Freude mit dem Publikum, viel Applaus und viel Freude, die zurückkommt jetzt heute Abend und morgen Abend im München im Lustspielhaus. Und auf der ganzen Tournee. Viel Spaß damit und mach Yoga und trink alkoholfreies
Bier. Das mache ich auf alle Fälle. Es wird schon schief gehen.
In diesem Sinne, Dankeschön, dass du so einen schönen Ratsch da warst.
Sehr gerne.
Gott, Michael Altinger.